Wir wollen heute Morgen wieder etwas hören aus dem Neuen Testament und schlagen dazu den zweiten Thessalonischer Brief auf, 2. Thessalonischer Kapitel 3, das letzte Stück von Vers 2. Das letzte Stück von Vers 2 in 2. Thessalonischer 3. Da heißt es, denn der Glaube ist nicht aller Teil. Soweit das Wort Gottes. Wenn wir den im Worte Gottes mitgeteilten Glauben behandeln, betrachten, dann öffnet sich für uns zugleich eine Fülle, die Fülle des Reichtumes in den Christus. Und wenn wir so den von Gott gegebenen Glauben besehen, dann werden wir, wenn das in der Abhängigkeit zum Herrn geschieht, dann werden wir klein, klein, noch kleiner. Weil dieser Glaube, der von Gott gegeben wird, große Dinge zu tun vermag. Wenn wir allein die Bekehrung, die Errettung eines Menschen mittels des Glaubens anschauen, dann müssen wir sagen, so etwas kann nur ein großer Gott. Und dabei der Geber des Glaubens uns groß wird, müssen wir unseren Herrn wirklich bestaunen, der den Glauben in uns beginnt, ihn dann auch, wie die Schrift sagt, zu vollenden. Wir müssen dabei auf unseren Herrn sehen und nicht auf den Glauben der anderen, denn dann laufen wir schief. Und schon gar nicht auf unseren eigenen Glauben, dann sind wir schon abgerutscht, ein ganzes Stück. Der den Glauben in uns beginnt, er wird ihn vollenden. Eine wunderbare Sache, die Gottes Wort in der Heiligen Schrift uns vorstellt. Und dieser Glaube wird nur dann an den Kindern Gottes, an anderen, am nächsten anerkannt, soweit wie bei diesem die Glaubensnachfolge mit menschlichen Worten Übereinstimmung findet. Führen wir ein siegloses Leben, nehmen uns andere Gläubige auch unser Zeugnis nicht ab. Das heißt also, unser Zeugnis und unser Glaubenswandel hat übereinzustimmen. Und wenn eine Seite die andere nicht bestätigt, dürfte alles schief liegen. Das ist der Ausgangspunkt. Und das ist gut so, dass es so ist, sonst gäbe es in der Gemeinde Jesu nur noch Unglauben. Andere erkennen an uns, was Glauben ist. Um tiefer in diesen Glauben einzudringen, soll diese Verkündigung heute hier dienen. Es soll also ein Rüstwerk für alle werden und sein. Der Glaube kommt, wie wir wissen, von Gott und ist ein verbindender Ausdruck göttlicher Wahrheit. Glaube außerhalb biblischer Wahrheit gibt es nicht. Das ist ein Aberglauben, über den wir uns hier nicht unterhalten. Und so tief, wie wir vor Gott im Glauben sind, so tief leben wir zugleich auch in der Wahrheit, von der es heißt, die uns frei machen wird. Darum gilt es in erster Linie für jeden Jünger und jede Jüngerin, tief in das Element des Glaubens einzutreten und einzuziehen. Diese Wahrheit ist letztlich Jesus selbst. Es gilt also, eine tiefe, innige Gemeinschaft mit Jesus durch den Glauben herzustellen, nicht so sehr am anderen, sondern in erster Linie an uns. Wir sind ja zuerst für uns selbst verantwortlich. Vom Grundsatz her gibt Gott diesen Glauben sowohl an die Verlorenen wie auch an die Kinder des Lichts. An die Verlorenen, damit sie glauben, ohne Christus verloren zu gehen. Das ist ein Glauben, den Gott vorab gibt, ohne Gotteskindschaft. Das ist die erste Stufe, dass man glaubt, ohne Wiedergeburt ewiglich verloren zu sein. Sonst kann ich mich nicht retten lassen. Wenn ich nicht vorher geglaubt habe, ich sei verloren. Dazu brauchen wir Glauben. Den gibt Gott jenen, die noch nicht errettet sind. Soweit und so viele wir errettet sind, können nur solches an uns selbst bestätigt finden. Denn sobald diese Tatsache geglaubt wird, dass der Glaube dann den notwendigen Heiland oder Erlöser zeigt. In diesem Glauben kommen die Verlorenen praktisch zu Jesus, unserem Herrn. Um errettet zu werden, muss also schon der Verlorene glauben. Und dazu ist eigentlich nicht mehr als das Erfordernis, glauben zu wollen, notwendig, dass Jesus dieser sein Erlöser ist. Und sobald wir dann vom Herrn angenommen sind, empfangen wir den Glauben, der durch die Liebe wirkt. Galater 5, Vers 6, das ist allerdings ein Glaube, den die verlorene Welt nicht empfängt, es sei denn, dass sie zur Wiedergeburt kommt. Die ausgegossene Liebe Jesu in unsere Herzen nach Römer 5, Vers 5 bringt zugleich den Glauben der Kinder Gottes mit. Das ist ein einziges Auskübeln in unsere Herzen. Ausgegossen! Das kann ich nicht mit einem Tropfen machen. Das ist in Fülle. Das ist göttliche Fülle in uns. In diesem Glauben empfangen wir dann die großen Bitten, die wir dem Herrn bringen, wenn wir den notwendigen Glauben dafür haben, als jene, die ihm gehören. Wir können aber diese Wirkungen des Glaubens noch genauer vornehmen und aufteilen, wie wir das jetzt tun wollen. Erstens, wir sehen jetzt eine Kette von vier Glaubensstufen, die zugleich Glaubenspunkte sind. Das erste bei einer Begegnung mit Christus ist das zum Glauben kommen. Das ist die erste Begegnung mit Christus. Und das findet an Unbekehrten statt. Das ist das Wunder seiner Liebe und Gnade, um mit Menschen in tiefe Gemeinschaft einzutreten. Der Anfang, zum Herrn zu finden, bedeutet darin Vertrauen. Ich kann niemals in die Nachfolge Jesu eintreten, wenn ich den Worten des Herrn nicht vertraue. Und um nun als ein solcher, der zu Christus kommt, ihm zu vertrauen, muss notwendigerweise überwunden werden. Was muss denn überwunden werden? Nun, was der bislang angerichtete Unglauben an Schaden vollzogen hat, das muss überwunden werden. Denn der Unglaube ist eine Sache von unten. Das bringt der natürliche Mensch aus sich heraus auch gar nicht zu Wege. Deshalb, um überwinden zu können, schenkt der treue Herr diesen Glauben an solche, die zu Christus kommen wollen. Der vom Maß und der Wirksamkeit wirklich nur für die Bekehrung ausreicht, nicht weiter. Er reicht nur proportional für das Geschehen der Bekehrung aus. Aber dafür reicht er gänzlich hin. Diese Glaubenswirkung dahin zur Bekehrung ist bereits des Herrn rettende Hand auf dem Sünder. Die Hand, die Gnadenhand des Herrn auf dem Sünder. Das ist ein gewaltiges Gnadengeschehen. Diese Gnadenhand muss dabei mit denen sein, die das Wort verkünden, wie auch mit denen, die errettet werden sollen. Außerhalb der Gnade vollzieht sich nichts Gottgemäßes. Herr Jesus sagt einmal, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist das. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 11, Vers 21, wo es heißt, beachten wir, und des Herrn Hand war mit ihnen. Das waren die, die es verkündigten. Und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zu dem Herrn. Da war die Hand des Herrn auf ihnen. Nun können wir sagen, ja, also ist das ja eine willkürliche Sache, der errettet wird. Wenn die Hand des Herrn nicht auf mich kommt, gehe ich also ewiglich verloren. Ganz so ist das nicht. Deswegen ist es nötig, dass der Verlorene den Herrn sucht. Und darin liegt die Offenbarung und die Gnadenerweisung Gottes. In Esra, Kapitel 8, Vers 22 steht, die Hand Gottes ist über allen. Steht geschrieben. Esra 8, Vers 22. Die Hand Gottes ist über allen, die ihn suchen. Ja, das ist des Rätsels Lösung. Was suchen die Menschen heute? Das ist alles, nur nicht Jesus. Alles. An Sünde, nur nicht Christus, den Erretter und Erlöser. Die notwendige Überwindung bei der Bekehrung zielt dahin, dass wir uns ihm, dem Heiland, anvertrauen. Dieser Schritt kostet darum so viel, weil wir durch den Betrug der Sünde so wahnwitzig stolz geworden sind, lieber ewiglich verloren zu gehen, als den Stolz abzusagen und das ewige Leben in Christo anzunehmen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass der Stolz die Masse der Menschen, die vom Evangelium gehört haben, darum verloren gehen. Wer nun das Wort des Evangeliums hört, steht in einer ganz bestimmten Verantwortung. Das Zünglein an dieser Lebenswaage entscheidet dann der Glaube. Das heißt, ob wir glauben wollen oder auch nicht. Das liegt in unserer Hand. Bei der Annahme des Glaubens Jesu, zum Beispiel nach Jakobus 2, Vers 1, bedingt ein Vertrauen zum Opfer auf Golgatha. Ich muss vertrauen. Das heißt, nicht allein einen Glauben hin zu Jesus, sondern den Glauben des Herrn Jesus, des Herrn Jesu Christi. Das ist seinen Glauben anzunehmen, gilt es hier. Das ist der Glaube, der durch Christus Anfang in einem Menschen nimmt. Die Annahme Jesu ist das Wagnis des Glaubens für einen Sünder. Wäre nun Christus nicht aus den Toten auferstanden, würden wir die elendsten aller Menschen sein, sagt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 19. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Vom gläubig geworden sein der Glaubenden nach Römer 5, Vers 5. Die Aussage: Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. In diesem Vers 1 liegt, in diesem ersten Vers liegt also das gerecht geworden sein durch den Glauben von Punkt 1. Bereits hinter uns, also schon ein Geschehenes. In der zweiten Glaubensstellung wird uns bewusst, dass wir nun Frieden mit Gott haben. Das ist das Geschehenes, was wir in dem ersten Glaubensstand noch suchen. Das ist uns nun hier zuteil geworden. Frieden mit Gott zu haben. Das ist eine herrliche Sache. Wer darinnen wandelt, der hat wirklich Frieden. Bei Punkt 1 ging es um Errettung. Im Punkt 2 ging es um das Wissen und das Bewusstsein, den Frieden mit Gott zu besitzen. Das ist also das Zweite. Das macht nämlich unsere Herzen ganz froh. Dieses Wissen: Ich lebe in Frieden mit Gott und Gott lebt in Frieden mit mir. Das ist Gemeinschaft des Friedens. Aus dieser Glaubensstellung heraus erkennen wir plötzlich, dass wir alle Zeit Zugang haben zu dieser Gnade. Das wird uns in dieser zweiten Glaubensstellung erst klar gemacht, wenn wir den ersten Glaubensschritt gegangen sind, nicht vorher. Dass wir allezeit Zugang haben zu dieser Gnade. Diese Gnade ist Gottes Gunst uns gegenüber. So oft wir sie nutzen, und wir sollten sie beständig nutzen, geraten wir dabei zugleich unter geistliche Segnungen, die von Christo ausgehen. Und dabei, bei solchen Überlegungen und Studien und Gedankengängen, wird uns der Herr Jesus dann ganz, ganz teuer. Er wird uns wertvoll. Wir erkennen ihn dann als unseren Erretter, unseren Erlöser, unseren Herrn. Das ist ein Ausdruck der Gemeinschaft mit dem Herrn, der uns bislang bis zu diesem zweiten Glaubensschritt unbekannt war. Diese Glaubensstufe bewirkt Freude in Jesus, Freude in Jesus. Man weiß sich vom Herrn geliebt. Da warten wir dann nicht mehr auf menschliche Liebe. Mm-mm. Wisst ihr, solange wie wir noch auf so menschliche Dinge warten, sie erwarten, leben wir noch nicht in dem Bewusstsein um Umgang der Liebe des Christus. Mm-mm. Aber dadurch können wir den Herrn Jesus dann umso mehr wieder lieben. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, das ist das. Hier finden wir ein Hineingehen immer tiefer in seine Liebe, in seine Gemeinschaft, in Christo sein. Da wird dann aller eigener Ruhm gehasst, auch wenn wir noch selbst Ruhm suchen. Oder Ausschau halten, dann haben wir noch nicht Christus erfasst. Wir sind noch nicht so erfasst von seiner Liebe. Wir haben uns noch nicht erfassen lassen. Denn nun rühmen wir uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Römer 5, 2. Dort ist der Ruhm. Solange der Gläubige sich selbst rühmt, lebt er noch nicht im Glauben, den Zugang zu dieser Gnade zu nutzen. Zugang zur Gnade bedeutet doch, diese Gnade täglich ganz neu zu empfangen und zu nehmen. Erst dann, wenn wir im tiefen Bewusstsein und in dieser Gnade leben und wandeln, kann uns die Gnade dem Herrn Jesus ähnlich machen. Nicht außerhalb, sondern nur darin. Infolge zu geringer Gemeinschaft im Zugang zu dieser Gnade bleiben die Kinder Gottes gleichzeitig wachstümlich stehen. Und wir wissen genau, dass Stillstand Rückgang bedeutet. Sobald der Gnadenzugang Minderung erfährt, leidet im gleichen Maße der Frieden mit Gott. Wir selbst, also in unserer Eigenbeurteilung, mögen uns dabei im Glauben stark wähnen. Wir sind es aber dann gar nicht, wenn der Gnadenzugang behindert ist. Das ist bereits, sobald die wunderbare Errettung, die wir in Christo Jesu haben, nicht mehr vor unseren Augen steht. Dafür sind wir verantwortlich, dass der Herr Jesus beständig vor unserer Seele steht, damit das, was wir reden, tun, handeln, ständig durch Christus seinen Willen damit verbinden lässt. Wir sind für unseren Wandel verantwortlich. Gehen wir davon aus, dass Punkt 1 und Punkt 2 in großer Gnade verlaufen, kommen wir zu Punkt 3. Dieser Glaubensabschnitt erfordert beständigen Glaubenswandel und beständigen Glaubenskampf. Wir stellen am besten diese Glaubensstufe unter das Wort Pauli in 2. Timotheus 4, Vers 7, wo es heißt, wo Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ein Stück weiter. Ich habe den Glauben bewahrt. In diesem Vers. Also. Nur dann werden wir im Glauben bewahrt, wenn wir den Kampf des Glaubens auch kämpfen. Das ist eine Kampfansage gegen Faulenzer im Glauben. Die werden nie zum Sieg kommen. Solange wir in Punkt 2 nicht gesegnet leben, hat es an Gehorsam gefehlt. Denn dem ich vertraue, dem muss ich auch gehorchen. Und dem ich, oder sonst ist mein Vertrauen leeres Wort, und dem ich gehorche, dem muss ich auch vertrauen. Das ist eine Kombination, die Gottes Wort lehrt. Läuft mein Glaube nicht so ab, wie es hier gesagt war, so ist mein Glaube tote Gesetzlichkeit. Das ist aber nicht der lebendige Glaube, von dem Gottes Wort Zeugnis gibt. Der Punkt 3 zeigt ein Gotteskind im Sieg. Im Sieg, im Kampf und im Wandel. Darin Sieg zu haben, beinhaltet der Punkt 3. Durch beständigen Glauben, durch beständigen Wandel und Kampf geht's hindurch. Zum Sieg. Eine echte Verbindung zwischen dem Glaubenden und unserem Herrn Jesus. Unseren Herrn. Hier könnten wir aber auch von Glaubenstreue reden. Denn Glaubenstreue sind keine Eintagsfliegen. Und ich sag hier eins, das, was Gott segnet an einem Glaubenden, ist die Treue. Manche bilden sich ein, untreue, nein, nein, das stimmt nicht. Treue in allem, dort drin liegt Segen. Viele Gläubigen schneiden sich den Segenskanal, teils durch Unwissenheit, teils durch Dummheit, selbst ab. Sind selbst dran schuld. Der Herr ist ein Belohner der Treue, steht an vielen Stellen des Alten und Neuen Testaments. Denn wo überall der Glaube untreu verwaltet wird, bleibt der Sieg zur Ehre Gottes aus. Dann hat natürlich der Mensch die Ehre, nicht wahr? Aber dann ist keine Übereinstimmung mehr mit unserem Herrn zu finden. Und dieser Glaube, von dem wir hier reden, ist nur dann echt, wenn er erprobt wurde. Wir finden daher so wenig echten Glauben in heutigen Tagen, weil wir den Prüfungen, die Gott zulässt, ausweichen. Wir buchsen aus, möglichst von der Stelle weg, wo wir geprüft werden sollen. Geschwister, wenn wir da den Abraham ansehen, Gott sagt zu ihm, er soll in ein Land ziehen nach Moria. Wisst ihr, dass der nicht der hätte auch sagen können, da gehst du nicht hin, wenn du denn einen einzigen Sohn auch noch schlachten sollst. Nein, nein, du wirst eben die Wegweiser ein wenig verwechseln. Nicht? Dann wäre der überall rausgekommen, nur nicht in Moria. Also hätte er ihn brauchen nicht zu opfern. Die Kinder des Lichts sind heute so egozentrisch und verfinstert, dass sie jeder Prüfung, die Gott schenken will, um uns zu bereichern, aus dem Wege gehen. Die machen auf die andere Seite rüber, weg dahin, wo wir uns bestätigen sollen, wo der Herr uns segnen will. Da laufen wir dann weg. Nun gut. Warum? Weil unser Fleisch, unser alter Mensch diese Prüfungen nicht mag, da bestätigt's, dass wir fleischliche Christen sind. Das ist die Bestätigung da drin. Der dritte Punkt, der zugleich auch eine Glaubensstation in der geistlichen Entwicklung ist, zeigt das glaubensfundamentale Verhalten nach Hebräer 11, Vers 27. Durch Glauben, wird da von einem Glaubensmann geredet, hielt er standhaft aus. Das ist Glauben. Wie hielt er ihn aus? Als sehe er den Unsichtbaren. Er war Mose. Der Mose ist nicht woanders hingelaufen. Er ist nicht eigene Wege gegangen, dadurch steht er unter den Glaubenshelden, die der Heilige Geist im Hebräer 11 verzeichnet hat. Ist das nicht schön? Wir freuen uns. Dass dieser Mose so gelebt hat, als würde er den Unsichtbaren sehen. Das heißt, der lebendige Gott stand beständig vor seiner Seele, vor seinen Augen. Und Geschwister, wo das der Fall ist, dort ist Glauben. Und wo das der Fall ist, da laufen wir nicht mehr weg, denn dann würden wir von Gott weglaufen. Mose blieb. Er harrte aus, beständig. Ein Siegesleben verläuft nur dort, wo der Herr, ich wiederhole, wo der Herr und nicht wir vor unserem Bewusstsein steht. Weil der Mose so wandelte, Wie die Schrift es sagt, war sein Glaube Wahrheit und Gott konnte ihn also gebrauchen. Darum, nicht umgekehrt. Der war nicht im Glauben, weil Gott ihm so große Aufträge gab, sondern umgekehrt, weil er treu war. Darum konnte Gott ihm diese Aufträge geben. Und dann heißt es auch, fürchtete er die Wut des Königs nicht. Das heißt, wir fürchten uns nur dann, wenn wir nicht fest im Glauben leben. Dann kommt Furcht auf. Furcht vor allerlei Dingen. Hat Gläubige gegeben, die haben schon Furcht vor einer Aufzugskabine gehabt. Platzfurcht, Platzangst, so nennt man dieses komische Zeug. Gläubige denken immer, Gläubige denken leider immer, sie wären in einem starken Glauben. Die halten wahnsinnig viel von ihrem eigenen Glauben. Dabei ist es unwahr, sprich Lüge, wenn man noch nicht einmal gehorchen kann. Ist unser Glaube Lüge? Und erfüllt den Platz 2 keineswegs. Und wer den Platz 2 nicht erfüllt, lebt in Platz 1, im Glaubensstufe 1. Er glaubt lediglich, dass der Herr ihn errettet hat. Es gibt ja sogar noch welche, da funktioniert das noch nicht einmal. Aber wir sind großzügig und packen all die Gläubigen in diese Stufe großzügigerweise herein. Dieser erste Punkt oder dieser dritte Punkt bringt das Rechnen mit dem Herrn und seinen Verheißungen außerhalb jedem Zweifel. Außerhalb jeder anderen Möglichkeit als das, was das Wort sagt. Probleme im Wandel sind nur dort, wo zwar gewünscht, nicht aber vertraut wird, dass der Herr es tue. Viele Gläubige verwechseln Wünschen mit ihrem Glauben. Das ist zweierlei. Das Wünschen. Vom Wünschen ist es nicht mehr weit bis zum Wünschelruden gehen. Nun gut, wer also in Punkt 3 Sieg hat, der ehrt Gott sehr. Denn unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sagt Paulus in Epheser 6, 12. Und der geschieht im Glauben. Nicht anderswo, der geschieht im Glauben. Und wer das nicht glaubt, ist ungläubig. Wer das nicht glaubt, ist ein Ungläubiger. Denn wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Die dann nur erst glauben können, wenn zuvor geschaut wurde. Damit kommen wir zu Punkt 4, worin die Verwirklichung der Glaubenshoffnung Erfüllung findet. Für einen solch Glaubenden gibt es praktisch keine Grenzen durch Unglauben. Wodurch solche im Gebet des Glaubens auch nach Jakobus 5 den Kranken retten kann, also dieser Glaube. Oder aber, dass wir durch Senfkorn glauben, das sind die neutestamentlichen Beweise, die Berge versetzen. Das sind die neutestamentlichen Spitzen, die uns Gottes Wort lehren. Herrliche Bestätigungen Gottes gegenüber den Glaubenden hat es in der Gemeinde Jesu schon manches gegeben. Und wir sagen, wie groß ist da die Verherrlichung Gottes. Wenn sichtbare Dinge geschaut werden, durch Glauben. Nicht, dass wir glauben, weil wir geschaut haben, sondern umgekehrt. Weil wir geglaubt haben, dürfen wir schauen. Das ist ja überhaupt die Zielsetzung Gottes. Weil wir hier auf dieser Erde geglaubt haben, werden wir die Herrlichkeit des Himmels schauen. Und hier nimmt Gott im Glauben einiges vorweg. Weil wir glauben, dürfen wir hier schon die Dinge, die Aussagen des Neuen Testaments schauen. Aber erst die tägliche Verwirklichung meines Vertrauens mit Gott und mit seinem Wort zeigt den Wert meines Glaubens. Nicht indem ich sage, ich glaube, sondern indem ich im Glauben beständiglich wandle. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, 2. Korinther 4, 13, sind wir für die Glaubensverwaltung selbst verantwortlich. Über die Liebe, die von Gott ausgeht, sagt das Wort, dass diese reichlich in unsere Herzen ausgegossen ist, durch den Heiligen Geist. Jetzt beachten wir, merken wir uns, die Liebe Christi ist reichlich in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Der Glaube ist nicht reichlich in unsere Herzen ausgegossen. Der Glaube nicht. Sondern, was sagt die Bibel? Jedem Einzelnen nach dem Maße des Glaubens zugeteilt worden. Verstehen wir jetzt etwas? Nach Römer 12, Vers 3. Also, die Liebe Christi ist jedem Kinde Gottes ins Herz gekügelt worden, dass da Dingen überfließen und überläuft. Nicht aber so der Glaube. Von dem Glauben hat Gott nur jedem ein gewisses Maß, ein Stück gegeben. Große, mittlere, kleine. Warum? Damit wir durch den Glauben wachsen. Aber Gott gibt nicht mehr des Glaubens, weil er sieht, dass wir mehr glauben, wenn der Glaube nicht vorhanden ist, auch nicht mehr verwalten würden. Er gibt also nicht mehr Glauben, als wir durch Gehorsam und Wandel verwalten. Darum jedem ein besonderes Maß. Nun könnten wir sagen, also ist Gott dran schuld? Das wäre ja jetzt die Unglaubensthese, die den Worten folgen würde, dass ich nicht mehr Glauben habe. Nein. Wir sollen durch Glauben wachsen, sagt die Bibel. Und wenn du wirklich mit dem Herrn innigen Verkehr unterhältst, wenn du eine beständige Gemeinschaft zum Herrn Jesus unterhältst, dann wird dein Glaube Wachstum annehmen, der gar keine Grenzen mehr kennt, bis du Berge versetzt. Diese vierte Glaubensstufe ist ein kostbarer Edelstein aus der Schatzküche unseres Herrn. Ihn zu besitzen, gilt nur zu glauben, ohne Einschränkung. Aber dieser Glaube ist leider, ich sage noch einmal, ist leider, wie wir in unserem Text verlesen haben, nicht aller Teil. Jetzt verstehen wir ein wenig von dem, was Paulus hier an die Thessalonicher schreibt, dass dieser Glaube nicht aller Teil sei. Diese Thessalonicher waren Kinder Gottes. Und wir lesen deshalb, dass sogar böse Menschen da drin waren. Das kommt durch Glaubensarmut. Bei Glaubensarmut, das ist eine Glaubensanämie, wird der Mensch krank. Und wenn wir vom Glauben weg krank werden, dann tritt der alte Mensch wieder hervor und dadurch werden das böse Menschen, wie es in diesem Vers 2 steht. Aber Gott will nicht, dass wir in einer Krankheit vom Glauben leben, sondern dass das, wie es in Vers 1 dann heißt, dass das Wort des Herrn laufe und Gott verherrlicht werde. Das ist der Wille des Herrn. Nun, das ist also nicht das Wort Gottes, was ich jetzt sage, sondern das ist eine Rubrik, die ich in der Verantwortlichkeit vor dem Herrn zusammengefasst und zusammengetragen habe, die ich jetzt bekannt geben möchte. Ich sage noch einmal, das ist meine unmaßgebliche Feststellung. Aber ich habe sie nun mal festgestellt und deshalb möchte ich es auch nicht verhehlen, dies mitzuteilen. Ich habe versucht, die Gruppen in den einzelnen Punkten nach Prozenten auszudrücken. Ich halte mich nicht dafür, dass das nun stimmt. Ich sage das noch einmal. Aber ich bin in einen Querschnitt gegangen, um die Gläubigen ein wenig zu beurteilen. Und wenn Tausende und viele Tausende von Gläubigen in die Seelsorge gekommen sind, hat man schon einen kleinen Überblick über die Dinge. Danach gehören zu Punkt 1 ungefähr 60% der Gläubigen. Zu Punkt 2 etwa 28-29%. Punkt 3 ungefähr 10%. Und zu Punkt 4 maximal höchstens 2%. Das ungefähr ist der Verlauf der Glaubensverwaltung, der Verwaltung der Güter des Glaubens durch uns. Und der Herr möchte wirklich geben, dass auch heute diese Verkündigung dazu beigetragen hat, dass wir sagen, Herr Jesus, ich will jetzt von mir loskommen, ganz bei dir zu sein, damit der Glaube, der in Jesus ist, mein Teil sei. Amen.